Julia hatte bereits mehr als einmal versucht zu erklären, was im August passiert war, aber niemand bei der Zeitung nahm sie ernst. Außerdem hatte Wallner, die Pressesprecherin, sie mehr oder weniger ermutigt, Nachforschungen anzustellen. Und als sie bei ihrer Recherche vermutlich zufällig in die Nähe von zu sensiblen Informationen gekommen war, hatten sie sie gezwungen, zurückzurudern.
»Wenn ich mich richtig erinnere«, sagte Anders, »habe ich dir ausdrücklich gesagt, dass du die Finger von diesem Hinweis lassen sollst.«
Er verstummte und sah sie an.
»Aber hast du das gemacht, Julia? Hast du die Finger davon gelassen?«
Es gab Anlass zur Vermutung, dass Bratt die Verhandlungen zwischen
Europas alten, respektablen Mitte-Rechtsparteien und Viktor Orban und seiner über den Kontinent verstreuten Horde gleichgesinnter Populisten geführt hat,
unterbrach sie der Chef vom Dienst.
»Das hast du gesagt, ja, ziemlich oft. Aber worauf hast du es gestützt?«
»Es gab lange Gerüchte«, sagte sie, »und Unklarheiten bezüglich Bratts Flüge nach Brüssel. Wir haben darüber gesprochen.«
»Gerüchte«, spuckte Anders aus. »Du hattest nur Gerüchte. Und was hast du gemacht, als ich dich gebeten habe, es fallen zu lassen? Was hast du gemacht, als ich dir ausdrücklich gesagt habe, aufzuhören, bis das Bild ein wenig klarer geworden ist?«
Wie immer fuhr er fort, als sie nicht sofort antwortete. Sie konnte nichts tun, um ihn zu stoppen.
»Julia, du hast eine unüberschaubare Menge Dokumente von der Kanzlei des Ministerpräsidenten verlangt, während du der Pressesprecherin Mimi Wallner nachgestellt hast. Es ging doch sogar so weit, dass sie dich wegen Belästigung angezeigt hat.«
»Das hat sie nie«, murmelte Julia. »Sie haben mir nur damit gedroht.«
»Das ist deine Verteidigung, dass du am Ende nicht angezeigt worden bist und es deswegen kein Problem war?«
Anders schüttelte den Kopf. »Es ist keine Verteidigung«, sagte Julia. »Ich sage nur, dass diese Sache mit der Anzeige eine Drohung war. Du weißt auch, dass ich sie nicht gestalkt habe.«
»Was ich weiß, ist, dass sämtliche Regierungsvertreter und ihre Stäbe sich geweigert haben, mit dir zu reden, Julia. Was wiederum dazu führt, dass du dich nicht einmal schlau machen kannst, warum eine Pressekonferenz zu so etwas Harmlosen wie Strand- und Uferschutz ausgefallen ist.«
»Ich werd's lösen«, sagte sie. Anders schob die Hand.
»Roland übernimmt das«, widersprach er. »Mach keinen Unsinn.«
Alfred sah mit dem Handy in der Hand hoch zur Gustav Horser Kirche am Odenplan. »Aha«, dachte er, »man geht zur Arbeit, hat seine Familie, spielt Squash, man trottet vor sich hin und macht, was man soll. Und dann ruft plötzlich eine Staatssekretärin an. Der Schnee dort draußen nahm zu, die Flocken wirbelten durch den grauen Nachmittag. Die Autos krochen den Karlbergswägen entlang. Orsa Edward von Norling. Der Name kam ihm vage bekannt vor, und als er ihn in sein Handy eintippte, zeigte Google, dass tatsächlich jemand mit diesem Namen die Staatssekretärin des Ministerpräsidenten war. Im gleichen Augenblick summte das Telefon mit einer Kalendereinladung auf. »Treffen mit Orsa Edward von Norling, 15 Uhr Rosenbord. Bitte schwedischen Ausweis mitnehmen.« Er klickte die Benachrichtigung weg und rief Julia an. Das hier war eine Story, die ihr gefallen würde. Die Staatssekretärin des Ministerpräsidenten wollte ihn treffen. Es klingelte, bis die Mailbox antwortete. Natürlich nahm sie nicht ab, sie tat es nur selten, wenn er sie auf der Arbeit anrief, und es war jedes Mal extrem nervig. »Was Wichtiges?« Das war ihre Standardantwort, wenn er versuchte, sie zu erreichen. Er antwortete nur kurz. »Nichts Wichtiges. Reden heute Abend darüber.« »Selber schuld«, dachte er. Auf dem Weg hinunter zur U-Bahn blieb er stehen und drehte das Handgelenk, um auf die Uhr zu schauen. Noch über eine Stunde, bis er in Rosenbord sein musste, genug Zeit, um sich auf das Treffen vorzubereiten. Man bekam nicht jeden Tag Zugang zu den innersten Korridoren der Macht. Hier war es wichtig, deutlich und strukturiert zu sein. Tausendmal war Alfred in seinem Leben an Rosenbord vorbeigegangen, ohne sich etwas Bestimmtes dabei zu denken. Natürlich war er im Laufe der Jahre in Ministerien gewesen, hatte Meetings mit Beamten und dem ein oder anderen Staatssekretär gehabt. Bei der Regierungsbildung vor etwas mehr als 2 Jahren war er gefragt worden, ob er sich einen Job als Pressesprecher des Klima- und Umweltministers vorstellen könnte. Er hatte offenbar das richtige Profil und den richtigen Hintergrund, und er und der Minister kannten sich flüchtig von Alfreds kurzer Zeit beim Jugendverband während des Studiums. Aber er hatte es im Sand verlaufen lassen. Julia hatte auf der Arbeit alle Hände voll zu tun gehabt, und er hatte es ihr gegenüber nicht einmal erwähnt. Alfred setzte sich auf eines der Sofas am Eingang. Alles war friedlich und still. Nach einer Weile hörte er ein wenig entfernt ein Geräusch. Er hob den Blick und sah, wie die schwere Glastür neben dem Wachthäuschen geöffnet wurde. Eine dunkelhaarige Frau in einem grauen, neutralen Kostüm und einer dunkelblauen, sorgfältig bis zum Hals zugeknöpften Bluse kam mit schnellen, klappernden Schritten durch den Raum auf ihn zu. »Alfred Swart? Ich bin Moana Haddad. Wir haben vorhin miteinander gesprochen.« »Es tut mir leid, wir sind ein wenig spät dran, der Terminplan ist straff, aber Osa wartet jetzt auf Sie.« Sie deutete mit der Hand Richtung Tür, wie um ihn zur Eile anzutreiben. »Sie hat nur knapp 20 Minuten für Ihr Meeting, das ist vielleicht gut für Sie zu wissen«, fuhr sie fort, als sie vor 2 Fahrstuhltüren anhielten. »Heute hat alles länger gedauert, als es sollte, wie immer.« Ein Piepen ertönte und sie ließ Alfred zuerst einsteigen. »Okay«, sagte er, während der Aufzug sich nach oben bewegte. »Ich werde versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen. Wissen Sie, ob es etwas Besonderes gibt, das Sie interessiert? Das Treffen kam ja ziemlich kurzfristig zustande.« Er lächelte zaghaft, wollte nicht, dass sie dachte, er würde sich unwohl fühlen. Moana Haddad zuckte mit den Schultern. »Das muss Orsa Ihnen sagen«, sagte sie. »Ich kümmere mich um den Terminplan und versuche, dass alles so reibungslos wie möglich abläuft. Den Inhalt überlasse ich gern anderen.« Als der Fahrstuhl anhielt und die Türen sich öffneten, stieg sie vor ihm aus und ging zu einer weiteren Rezeption, wo ihr eine junge Frau zunickte. Sie gingen vorbei und kamen durch eine Sicherheitstür und dann noch durch eine weitere, bevor der Flur weiterging. »Der Ministerpräsident, seine 2 Staatssekretärinnen und ihre gemeinsamen Stäbe sitzen hier«, erklärte sie. Der Flur war breit, aber kurz, 6 oder 7 hohe Türen auf jeder Seite. Ganz hinten stand eine kleine Sofagruppe, wie ein exklusiver Warteraum. »Hier sitzt also die höchste politische Führung des Landes«, dachte er. Sie hörten »Die Stockholm-Protokolle. Gefährliche Beziehungen« von Moa Berglöf und Joachim Sander. Aus dem Schwedischen von Thomas Altefrohne. Gelesen von Ulrike Kapfer und Peter Lonzek. Ein Hörbuch des Argon Verlags.